Deutschlandfunk zur Diskussion.
Mit Christoph Schäfer. Herzlich willkommen. Das Wahlergebnis in Italien ist deutlich. Das Rechtsmittellager hat in beiden Parlamentskammern eine klare Mehrheit erlangt. Und Spitzenkandidatin Giorgia Meloni von der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia hat noch in der Wahlnacht das Ziel ihrer Regierung formuliert.
Se saremo chiamati.
Wenn wir beauftragt werden, diese Nation zu regieren, dann werden wir das für alle machen, mit dem Ziel, dieses Volk zu einen. Denn das große Ziel, das wir uns im Leben und als politische Kraft gegeben haben, ist, dass die Italiener wieder stolz sein können, Italiener zu sein und die tricolore Fahne schwenken können.
Nuovamente orgogliosi di essere italiani, di sventolare la bandiera tricolore.
Melonis Partei steht unter anderem für Nationalismus, EU-Skepsis und im Wahlkampf vermied es die Politikerin, sich vom italienischen Faschismus zu distanzieren. Darin liegen die Wurzeln ihrer Partei. Italien wählt rechts, extrem rechts. Was bedeutet das für das Land und für Europa? Das will ich diskutieren. Meine Gäste sind Andrea De Petris, der Politologe forscht am Zentrum für europäische Politik in Rom. Außerdem ist uns aus Brüssel Ulrich Ladona zugeschaltet, EU-Korrespondent für die Wochenzeitung Die Zeit. Schön, dass Sie beide dabei sind. Und wir erwarten noch Daniela Schwarzer, EU-Expertin bei der Open Society Foundation. Zuerst einmal ist mir aber unser Italien-Korrespondent zugeschaltet, Jörg Seiselberg. Hallo nach Rom.
Hallo, schönen Abend.
Herr Seiselberg, die rechtsnationale postfaschistische Partei Fratelli d'Italia ist Wahlsiegerin. Wie sehr polarisiert dieses Wahlergebnis Italien?
Das polarisiert dieses Ergebnis, ist ein klarer Sieg. Aber wenn man mal genau hinschaut, dann haben wir das, was wir eigentlich in der jüngeren Vergangenheit immer haben, dass man am Wahlergebnis ablesen kann, wie gespalten dieses Land politisch ist in diesen Jahrzehnten. Denn wenn man zusammenrechnet, die Demokraten, 5 Sterne, Azione Italia Viva, plus Più Europa, also die Mitte-Links-Parteien, von denen viele sagen, die hätten doch zusammen antreten können, die kommen auf 45%. Das ist ein Stück sogar mehr, als die Mitte-Rechts-Koalition zusammenbekommen hat. Also ein klarer Wahlsieg, an dem es nicht zu deuteln gibt. Aber in der Gesellschaft haben sie keine Mehrheit. Die Rechten haben sich den Sieg zutiefst gewünscht, die Linken ihn befürchtet. Es gibt natürlich eine Spaltung im Land, auch wenn die ersten Reaktionen eher pragmatisch sind, nach dem Motto, schauen wir mal, was sie jetzt dann wirklich auch politisch macht. Ich sage, ich finde es gefährlich, ihren Sieg mit Gelassenheit zu betrachten. Sie ist konservativ, sagt sie von sich selbst, hat das auch in vielen Politikfeldern kommuniziert im Wahlkampf, aber sie ist halt, und da ist ihre Biografie, die sie im vergangenen Jahr veröffentlicht hat, einfach wahnsinnig interessant und erzählt viel über sie. Sie ist stolz auf ihre politischen Wurzeln. Die liegen in einer neofaschistischen Partei. Mhm. Und sie hat sich davon nicht distanziert bis heute. Ich sage, das ist nicht akzeptabel für einen europäischen Führer. Und ich befürchte, sie wird das Land vor allen Dingen kulturell verändern, was den Umgang mit Ausländern anbelangt, den Umgang mit Minderheiten, mit schwulen Lesben. Frauen befürchten, glaube ich, zu Recht Einschränkungen. Und ich denke, in vielen Bereichen, klar, wird sie sich pragmatisch zeigen. Sie ist eine erfahrene Politikerin. Aber sie wird letztendlich das Land weit nach rechts rücken.
Jetzt liegt uns das Wahlergebnis vor. Italien steuert damit auf eine Regierung zu aus Melonis rechtsnationalistischer Fratelli d'Italia, aus Salvinis rechtspopulistischer Lega und Berlusconis konservativer Forza Italia. Wann ist denn ganz konkret mit dem Start einer solchen Regierung überhaupt zu rechnen?
Also wenn man mal schaut, wie lange das in jüngerer Vergangenheit gedauert hat, dann waren das im Durchschnitt immer 67 Tage, bis nach einer Wahl eine Regierung stand. Also 2 Monate, das ist ja mal eine sehr barocke Prozedur, teilweise auch im italienischen Verfassungsgefüge, wo dann die Parteien vorsprechen. Beim Präsidenten, der dann entscheidet, Regierungsauftrag vergibt. Ich glaube, es wird diesmal schneller gehen, denn natürlich hat Meloni noch kein Regierungsteam zusammen, aber die 3 Parteien, die da jetzt sich einigen müssen, die sind nicht jetzt zufällig dort zusammengewürfelt für diese Wahl, sondern die sind seit vielen Jahren, arbeiten die in Italien politisch zusammen, stellen gemeinsame Regierungen in den Regionen, treten immer wieder gemeinsam an, auch zu Regional- und Kommunalwahlen. Also das wird schneller gehen, meiner Ansicht nach, als üblich gerungen wird jetzt natürlich um Ministerposten, vor allen Dingen Matteo Salvini ist da ein Name, der immer wieder jetzt auch für Diskussionen sorgt, der ja vor Gericht steht. Ich rechne damit, dass er nicht wie gewünscht erst Innenminister wird, erstmal nicht Innenminister werden wird. Dazu ist Meloni zu schlau, um ihn halt vorzuschlagen, weil sie weiß, dass Mattarella das ablehnen müsste. Also Salvini wird sich erstmal mit einer Position, vielleicht einem Ministerium in zweiter Reihe begnügen müssen und dann, wenn er mit seinem Verfahren durch ist, dann auf den Ministerposten springen dürfen. Streitthema sicherlich in der Koalition, der sie abzeichnen, ist das Ukraine-Thema. Aber Meloni ist so gestärkt durch das Wahlergebnis, dass sie, glaube ich, bei diesem Thema die Linie vorgeben wird.
Aktuelle Eindrücke aus Italien von unserem Korrespondenten in Rom, den wir an dieser Stelle verabschieden. Vielen Dank, Herr Seiselberg. Herr De Petris, Sie sind Italiener, arbeiten in Rom bei einem Think Tank für Europapolitik, beim Zentrum für Europäische Politik. Ist Italiens Gesellschaft nach rechts außen gerückt?
Naja, das ist nicht so einfach zu beantworten. Vor allem möchte ich erstmal betonen, solche Elemente dieser Verbindung mit dem Faschismus oder dieser salonfähiges Faschismus sozusagen gab es schon lang vor dem Sieg von Meloni in italienischer Gesellschaft. Das heißt, es ist nicht erst seit Sonntag, dass Italien rechtskonservative / radikal Rechte ist. Nur, das hat bisher vielleicht auf politischer Ebene sich noch nicht so richtig gezeigt bisher. Es gab immer wieder Verbindungen, es gab andere Politiker und Politikerinnen, die mit Faschismus verbunden waren, mit so starken Wurzeln in diesem Milieu hatten, nur nicht so weit gekommen waren wie Meloni bisher. Und das ist natürlich schon eine Sensation. Aber ich würde erst nicht so sagen, dass diese Siege zuerst einen Schritt in Richtung Neufaschismus Italiens zeigt.
Aber wie würden Sie die Partei Fratelli d'Italia genau einordnen? Es heißt häufig postfaschistisch. Würden Sie sagen, das macht keinen Unterschied, ob post- und faschistisch, oder ist es eine faschistische Partei?
Naja, faschistisch im Sinne von einer Partei, die gerne eine faschistische Diktatur, wie die in Italien anfügen würde, ich würde eher ausschließen. Es gibt diese kulturelle, historische, würde fast sagen soziologische Wurzel, die diese Bewegung hat. Und wie Ihr Korrespondent gemeint hat, Giorgia Meloni hat sich bei diesem Milieu noch nie richtig distanziert, absichtlich. Andererseits hat sie aber in diesem Wahlkampf zum Beispiel ganz genau vermieden, jede mögliche direkte Verbindung mit solchen Parolen, hat sehr streng darauf geachtet, dass sie nur von Politik gesprochen hat, nicht von Historie, von Geschichte, von Wurzeln und so weiter, in diesem Moment. Aber in anderen Momenten, also in den letzten Jahren, hat sie immer wieder betont, sie hat nie richtig zum Beispiel das Faschismus verurteilt und so weiter. Das stimmt auch.
Aber Herr De Petris, Sie sind Italiener, Sie haben auch gewählt. Beunruhigt Sie das nicht, dass so eine Partei die stärkste Kraft jetzt im neuen Regierungslager bildet?
Einerseits schon, aber ich war schon sozusagen besorgt, weil ich habe immer wieder gesehen, dass solche Elemente in unserer Gesellschaft anwesend sind, in den Medien, in der Diskussion, in der Politik, in der Kultur teilweise. Meloni hat einfach nur davon profitiert. Sie war klug genug, um solche Elemente zusammenzubringen und darauf ihren politischen Erfolg zu bauen.
Okay, ich möchte den Ball weiterspielen, denn wir begrüßen an dieser Stelle Daniela Schwarzer. Sie ist Politologin und leitet die Europa- und Eurasien-Abteilung der Open Society Foundation, die Stiftung von George Soros, die sich für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einsetzt. Frau Schwarzer, schauen Sie mit Sorge nach Italien?
Selbstverständlich schauen wir mit Sorge nach Italien. Auf der einen Seite ist die gute Nachricht aus der Wahl, dass die Koalition aus den drei Rechtsaußenparteien keine verfassungsändernde Mehrheit hat. Also dazu bräuchte sie 2/3 der Sitze im Parlament und das ist nicht gegeben. Das heißt also, wir gehen wahrscheinlich nicht in Richtung eines Szenarios wie Polen oder Ungarn, wo Parteien tatsächlich die institutionellen Rahmenbedingungen, die Unabhängigkeit der Gerichte beispielsweise beschnitten haben.
Ist ja im Gespräch, also im Wahlkampfgespräch gewesen, ein Präsidentialsystem aufzubauen. Deshalb
Genau. Aber natürlich, was die politischen Positionen anbelangt, muss man mit großer Sorge auf Italien schauen. Erstmal die Radikalisierung des Diskurses, auch die Tatsache, dass teilweise die Parteien eben nicht so ganz scharf benannt werden, was sie sind. Nämlich sie sind rechtsradikale Parteien in einer Tradition der faschistischen Partei in Italien, die Partei von Giorgia Meloni. Und wir sprechen ja manchmal, oder nicht wir, aber manche sprechen von einfach von einer Rechtskoalition oder sogar einer Mitte-Rechtskoalition. Und ich glaube, es muss mit großer Vorsicht darauf geschaut werden, wie beispielsweise in der Migrationsdebatte Italien sich positioniert, wie es sich zu den Grundwerten in der Europäischen Union positioniert. Denn Italien bleibt ein sehr wichtiges Land für Europa. Es ist die drittgrößte Volkswirtschaft, es ist einer der Gründerstaaten der EU und eines, auf die beispielsweise ein Land, auf das Deutschland und Frankreich immer gesetzt haben, wenn es um die Weiterentwicklung der EU geht.
Herr Ladurna, Sie berichten für die Zeit aus Brüssel, schauen aber auch immer wieder nach Italien, weil Sie sind italienischer Staatsbürger, haben auch gewählt. Wo ordnen Sie sich da ein? Eher der nüchterne Blick auf das Wahlergebnis oder doch eher große Sorge?
Also ich würde sagen, irgendwo dazwischen, das klingt jetzt so nach einer wachsweichen Haltung, das meine ich nicht. Ich denke, man muss zunächst mal anerkennen, dass die Italiener gewählt haben und eine Entscheidung getroffen haben. Und es war eine demokratische Wahl. Das muss man jetzt mal respektieren und auch deutlich sagen. Wenn ich daran denke, wie zum Beispiel die deutsche Bundesregierung rumdruckst, sie musste nicht gratulieren, dass Meloni gewonnen hat, aber sie könnte sich schon ein bisschen deutlicher dazu äußern und sagen, wir freuen uns darauf, mit dieser Regierung zusammenzuarbeiten. Das haben sich zum Beispiel die Amerikaner getan. Also Respekt vor der demokratischen Wahl. Das Ergebnis ist natürlich aufsehenerregend und sicher auch besorgniserregend. Frau Meloni hat zwei Gesichter gezeigt. Das eine ist das Radikale, das ihren Wurzeln verpflichtet ist. Das andere Gesicht ist das einer Frau, die sagt, ich bin eine Konservative, eine Rechtskonservative. Ich denke, man muss abwarten, was geschehen wird. Man muss auch Vertrauen haben in die Stärke der italienischen Institutionen, also zum Beispiel den Staatspräsident Mattarella, der ja Bedingungen stellen kann für die Regierung. Man muss auch Vertrauen haben in die Zivilgesellschaft, die sicher auch wachsam sein wird. Natürlich denke ich, das ist schon ein Wahlergebnis, das auch für Europa von großer Bedeutung sein wird. Das ist ein Rechtsruck. Ein gewaltiger Rechtsruck. Trotzdem, ich glaube, es ist jetzt zu früh, ein Urteil zu fällen. Ich wollte noch bei Herrn De Petris auch zustimmen und sagen, der Faschismus war nie weg in Italien. Und wenn ich es jetzt zugespitzt sagen will, der historische Faschismus war zwischen 1922 und fast bis 1943 mehrheitsfähig. Und ich sage es jetzt ganz spitz, das Land ist wieder zu sich gekommen.
Herr Ladurna, wir haben ein paar Probleme, Sie von der Lautstärke her zu verstehen. Mein Vorschlag ist, Sie versuchen ein bisschen näher am Mikrofon zu sitzen und dann schauen wir einfach, ob es ist schon besser, genau, vielen Dank. Ich möchte gerne zu Ihnen zurückkommen, Herr De Petris, weil Melonis Partei hat ja eine unglaubliche Entwicklung hingelegt, wenn man so möchte. Also vor ein paar Jahren noch Kleinpartei, 4% zur letzten Parlamentswahl 2018, heute stärkste Kraft mit 26%. Wie hat sie das geschafft?
Ja, also es gibt zwei oder sogar drei Elemente dann zu beachten. Erstens, was Meloni betrifft, Meloni hatte zwei große Vorteile benutzt. Erstens, sie war in den letzten vier Jahren nicht in jeder der letzten drei Regierungen nicht dabei. Sie war immer in der Opposition, die ganze Zeit. Das heißt, egal was die anderen gemacht haben, sie könnte immer sagen, ich war dagegen, und hat damit die Positionen der Gegner, der unterschiedlichen Regierungen, erstmal Conte mit Salvini, dann die zweite Regierung immer noch mit der Fünf-Sterne-Bewegung, jetzt die Draghi-Regierung. Sie war immer in der Opposition und hat sie einfach natürlich diese Position sehr gut benutzt. Die Unzufriedenheit, die Verdrossenheit gegenüber dieser Politik hat sich sehr gut bei ihr polarisiert. Und das hat nicht unbedingt direkt mit Faschismus zu tun. Nicht, dass keine faschistischen Elemente bei ihren Wurzeln sind, das bestreite ich gar nicht. Aber ich bin der Meinung, dass das weniger mit dem Sieg von Meloni in diesem Zusammenhang zu tun hat. Meloni war die Vertreterin der Unzufriedenen, der Leute, die vor allem jetzt Angst gegenüber was demnächst kommt. Also erstmal die Krise, die Pandemie, dann jetzt die wirtschaftliche Energiekrise, Krieg in der Ukraine. Das sind alle Sachen, die große Sorgen machen. Und die Meloni ist mindestens so gesehen, wie wenn sie das neue Gesicht der Politik ist. Italien hat so gut wie alles versucht. Und jetzt sagen viele, dann versuchen wir erstmal mit Meloni.
Was man ja beobachten kann, ist...
Und das erklärt...
Ja, Herr de Petris.
Und das erklärt dieses Ergebnis, meiner Meinung nach. Aber ich möchte dazu noch kurz was sagen. Wenn Sie genau die Ergebnisse betrachten, nicht in Prozent, sondern ganz genau, wie viele Stimmen die ganze Rechtskoalition bekommen hat, jetzt in 2022, und vergleichen mit 2018, dann merken Sie, dass die Nummer, die absolute Ziffer, ungefähr gleich sind. Wir reden von vielleicht ein paar Hunderttausend mehr Stimmen, nicht mehr. Das heißt, die Rechtskoalition hat nicht zugewonnen. Die
also
Partei von Meloni, doch, aber nur innerhalb der Koalition. Also die Partei von Meloni hat ziemlich viele Stimmen im Vergleich mit 2018 bekommen, aber zugunsten von anderen Parteien. Also die Lega zum Beispiel hat ziemlich viel verloren und diese Stimmen sind in großen Teilen zu Meloni gegangen. Das heißt aber nicht, dass Meloni im Allgemeinen, in absoluten Zahlen im Vergleich mit 2018 viel mehr Stimmen in der Gesellschaft in Italien bekommen hat. Das ist nicht der Fall.
Das bedeutet allerdings auch im Umkehrschluss, dass die Gesellschaft insgesamt nicht weiter nach rechts gerückt ist, sondern es sich eher um eine Aufteilung...
Genau, wir müssen auch denken, 9% der Wähler mehr als in 2018 ist nicht zur Wahl gegangen. 9% sind mehrere Millionen, die gar nicht gewählt haben. Mhm. Und das sind da einige, die sonst in 2018 für andere Parteien gewählt haben.
Das möchte
diese Stimmen fehlen jetzt.
Gerne weitergeben an Herrn Ladurna. Teilen Sie diese Analyse? Italien ist insgesamt nicht, die italienische Gesellschaft ist insgesamt nicht weiter nach rechts gerückt?
Das habe ich aber nicht so gemeint.
Die Gesamtzahl der Leute, die rechts gewählt haben, ist nicht angestiegen. Aber innerhalb dieses rechten Lagers hat sich die Stimmung radikalisiert. Also das denke ich schon. Das muss man schon sehen. Das ist zwar richtig, was der Petri sagt, aber es sind jetzt ganz andere Akzente. Wir haben es ja heute mit einer Politikerin zu tun, die eben diese Wurzeln hat, die sie hat, die sie nicht verleugnet. Wir haben es mit einer Politikerin zu tun, die, von der wir sehen werden, ob sie eine Kulturkämpferin ist. Also Salvini war auch, ist auch ein Rechtspolitiker, aber der war sozusagen ein Populist in Reihenform, ohne große ideologische Wurzeln. Meloni hat schon starke ideologische Wurzeln. Ich weiß nicht, wie sehr sie die jetzt abgeschnitten hat, aber ich teile die Analyse, was die Menge betrifft, aber es hat eindeutig eine Radikalisierung der Gesellschaft stattgefunden, eine weitere Spaltung.
Herr Ladurna, wir haben weiterhin Probleme, Sie hier gut zu verstehen. Weiter. Wir werden Sie jetzt per Telefon einwählen und dann sollte es funktionieren. Was auffällig gewesen ist während des italienischen Wahlkampfes, ist ja auch, dass sich Meloni einer Anti-EU-Rhetorik bedient hat. Dabei ist Italien ja ein Land, das aktuell enorm profitiert vom EU-Wiederaufbaufonds. Der größte Teil aus diesem Topf geht an Italien. Und in der Vergangenheit konnte sich Italien auch immer sicher sein, Unterstützung aus Brüssel zu bekommen. Frau Schwarzer, warum verfängt offenbar immer so eine Anti-EU-Rhetorik?
Italien ist kein Einzelfall dafür, dass man Parteien sieht, die nach außen hin kritisieren, die Schuld abladen auf der EU oder auf internationalen Entwicklungen und das mit reinnehmen, wenn sie die Missstände im Inland beschreiben. Und Frau Meloni hat ja ein Diskurs des nationalen Stolzes und des Wiedergewinns von Handlungsspielräumen für Italien gepflegt und auch ihre Rede am Wahlabend selbst hat das wiedergespiegelt. Und da sieht man also, dass da ein Diskurs aufwächst, dass man Gestaltungsspielraum zurückholen will, dass man selbst bestimmen will und dafür die EU natürlich stark kritisiert. Ehrlichkeit ist dabei nicht so sehr im Spiel, denn tatsächlich Italien profitiert von der Europäischen Union, würde jetzt auch gerade noch mal mehr Gelder von dem Europäischen Wiederaufbaufonds bekommen, der in der tiefen Wirtschaftskrise nach der Corona-Pandemie oder in der Corona-Pandemie aufgebaut wurde. Und genau da kann dann auch schon bald ein Streitpunkt zwischen Rom und Brüssel entstehen, nämlich wenn sich Meloni von dem Reformprogramm verabschieden sollte, was ihr Vorgänger mit der EU verhandelt hat, im Gegenzug für die Gelder, die fließen sollen.
Dafür haben wir auch noch eine Stimme, denn im Deutschlandfunk hat sich vor ein paar Tagen ein Politiker aus dem Ampellager zum Wahlergebnis in Italien geäußert, und zwar SPD-Politiker Axel Schäfer. Er steht im Bundestag der deutsch-italienischen Parlamentariergruppe vor und er befürchtet unangenehme Zeiten für Brüssel.
Das Wording der neuen Regierung wird sein, wie wir es in Ungarn und Polen erleben. stillschweigend alle finanziellen Hilfe selbstverständlich für sich in Anspruch nehmen, europäische Solidarität einfordern und gleichzeitig diejenigen, die die europäische Solidarität garantieren, nämlich die EU, diffamieren.
Also Frau Schwarzer, ich verstand Sie auch, Sie gehen in dieselbe Richtung wie Herr Schäfer im O-Ton, dass offenbar Rom auf einen unangenehmen Kurs für Brüssel sich befinden könnte.
Ja, es kann Spannungen geben und einer der Knackpunkte ist eben die Frage, ob Italien weiterhin die Bedingungen erfüllt, damit die Post-Corona-Wiederaufbaugelder fließen können. Und
da ist die Leitung zu Frau Schwarzer leider zusammengebrochen. Das ist aber kein Problem. Herr De Petri, Sie sind ja noch da.
Ja.
Und zwar befürchten Sie auch so einen ähnlichen Kollisionskurs von Rom in Richtung Brüssel? Ich meine, Italien ist pro-europäisch, ist ein Gründungsland der EU.
Normalerweise ja, wobei diese Unzufriedenheit gegenüber der europäischen Institution ist leider in Italien schon eine Weile da. Das ist nicht nur eine Entwicklung bei Giorgia Meloni. Auch das muss man auch sagen. Also selbst Berlusconi hat damals eine sehr besondere Rede im Europäischen Parlament gehalten. Damals können wir alle uns daran erinnern. Ja? Ich glaube eines aber, wenn es um Beziehungen zwischen Italien und der Europäischen Union, Meloni ist sehr klug. Sie weiß ganz genau, dass der Kurs wie Ungarn oder Polen eventuell im schlimmsten Fall auch bei Italien stattfinden kann. Das haben wir eben gehört, das haben wir bei Frau von der Leyen auch vor ein paar Tagen gehört. Die Europäische Union ist eventuell dafür bereit. Von der Leyen hat gemeint, wir haben die Instrumente dafür. Sie hat nicht direkt von Italien gesprochen, aber das war, ich glaube, schon deutlich. Das heißt, Meloni wird, glaube ich, schon versuchen zu vermeiden, direkte Konfrontation, direkter Ausbruch mit der EU, auch weil sie weiß ganz genau, dass Italien finanziell von der Europäischen Union stark abhängig ist. Sie kann sich nicht leisten, dass die Gelder aus EU nicht kommen.
Weil das die sind heißt, gekoppelt an Reformen, die zum Beispiel die Draghi-Regierung, die Draghi-Regierung ja angestoßen hat und jetzt sozusagen vollendet werden müssen.
Genau, aber sie hat bisher in diesen ersten 2-3 Tagen nie gemeint, dass sie große Änderungen in diesem Zusammenhang bringen wird. Ich glaube, die größere Änderung, wie es ihre anderen Gäste gemeint haben, werden andere Bereiche betreffen, und zwar innerlich, also Innerpolitik. Also wenn es um Grundrechte, Zivilrechte, da mache ich mir große Sorgen. Also Migrationspolitik zum Beispiel oder Abtreibungsmöglichkeit, das sind Themen, wo Meloni sehr, sehr konservativ ist. Und da mache ich mir sehr große Sorge. Für die Beziehungen zwischen Rom und Brüssel eigentlich schon ein bisschen weniger.
Also könnte man sagen, scharfe Rhetorik nach innen in Rom, aber nach außen Richtung Brüssel gemäßigt, Herr De Petris?
Ich würde schon sagen, genau, weil Meloni hat gesehen, was in Ungarn oder in Polen passiert ist. Und sie weiß, dass eventuell sie die Nächste dran wäre.
Mhm. Herr Ladurner, wie sehen Sie das?
Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich meine, was ist denn passiert in Polen und in Ungarn? Es ist bisher nicht allzu viel passiert. Man hat den Polen und Ungarn Gelder vorenthalten. Man muss erst sehen, wie viel das sein wird. Also bisher hat sich die Kommission und auch die europäischen Mitgliedsländer doch relativ zurückgehalten mit Druck auf Ungarn und Polen. Also die Möglichkeiten, Druck auszuüben, sind ja beschränkt, weil alles, was man sozusagen in Ungarn und Polen erreichen müsste, dazu braucht es eine Mehrheit unter den 27 Mitgliedstaaten. Und das weiß auch, zum Konflikt in Brüssel. Und dann hätten sie sozusagen Rom nicht so schlechte Karten. Ich wollte noch eine Sache sagen. Ich glaube, es ist grundsätzlich die Frage, welche Vorstellung die Frau Meloni denn hat. Denn es ist ja klar, dass die verschiedenen Herausforderungen, die wir erlebt haben und jetzt erleben, die Pandemie, der Krieg in der Ukraine, die Inflation, dass alle diese Herausforderungen doch eine gemeinsame Antwort der europäischen Mitgliedstaaten braucht. Und da weiß ich nicht, wie Meloni sich positioniert. Sie ist ja eine Nationalistin. Wir haben es eingangs gehört. Sie möchte, dass die Italiener wieder stolz sind, ihre Fahne zu schwingen. Wobei im Nebensatz ist es mir auch noch nie aufgefallen, dass sie das nicht gewesen wären. Aber da glaube ich, muss man sich fragen, welche Konzepte hat denn Frau Meloni in Bezug auf Europa? Außer zu sagen, ich bin gegen ein vereintes Europa. Man muss sich da schon, glaube ich, näher fragen. Und da wird es ein paar Widersprüche geben. Und ich denke, das wird ein interessanter Punkt sein, das zu beobachten.
Also Energiekrise, Schuldenberg, den sie erbt mit ihrer Regierung, die sie sehr wahrscheinlich anführen wird. Sie hat offenbar nicht so viele Spielräume, wenn sie dann Regierungschefin sein sollte. Frau Schwarzer, beruhigt Sie das ein wenig?
mich beruhigt das nicht wirklich, weil wir im Moment ein wirklich konstruktives Italien brauchen, um die Europäische Union weiterzuentwickeln. Und Italien ist bei einigen Themen, die in den nächsten Jahren in Europa relevant werden, wirklich an vorderster Front. Das Thema Migration kam jetzt an verschiedener Stelle auf. Da wurde Italien sicherlich zu lange von den anderen Europäern allein gelassen. Und das ist ein Thema, was sich innenpolitisch sehr stark instrumentalisieren lässt und wo dann tatsächlich auch das, was an der Koalition wirklich rechts und rechts außen ist, sehr zum Tragen kommen kann, im Inneren aber mit Folgen für die Europäische Union.
Hat also die EU, hat Brüssel sozusagen nicht stark genug gehandelt in der Vergangenheit in puncto Migration? Das ist ein schwieriges Feld, aber hätte da mehr... Herr Ladurna.
Ich glaube, es ist ein Mythos, dass Italien alleine gelassen worden ist. Es ist ein Mythos, der von rechts bis nach links verbreitet wird. Es stimmt einfach nicht. Die Zahlen sind eindeutig. In all den letzten Jahren hat Italien nie mehr Migranten und Asylanträge gehabt als jetzt Deutschland beispielsweise. Ich denke, das ist einfach nicht richtig. Was richtig ist, ist, dass Italien viele aufnimmt, aber keinerlei Integrationspolitik hat, sodass das Problem viel größer erscheint, als es wirklich ist. Und ich will das hier deutlich sagen. Ich glaube nicht, dass man diesen Mythos weiterstrecken sollte.
Frau Schwarzer, möchten Sie darauf reagieren?
Ja, ich möchte darauf noch reagieren. Ja, es ist richtig, dass die Asylanträge in Italien nicht höher liegen als anderswo. Aber es hat doch sehr lange gedauert, bis die Staaten, die nicht Mittelmeeranrainer sind, das Problem, was die Mittelmeeranrainer wie auch Griechenland über einige Jahre erlebt haben, dann mit dem großen Peak im Jahr 2015 als gemeinsames europäisches Problem wirklich betrachtet haben. Und es gab damals schon gemeinsame Regeln, aber es hat sich seither in der Migrationspolitik noch mal einiges getan. Das war wichtig. Aber meine Wahrnehmung ist doch sehr stark, dass in den Gesellschaften, und da ist Italien eines von mehreren Ländern, immer noch das Gefühl vorherrscht, dass Europa wegen der Geografie sich da lange ausgeruht hat und dass es immer noch dieses Polarisierungspotenzial in den Gesellschaften gibt, dass man das Gefühl hat, man sitzt mit diesem Problem da, und deshalb ist die politische Polarisierung auch vergleichsweise einfach und einfacher, als das beispielsweise in Deutschland der Fall wäre.
Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung zur Diskussion. Unser Thema: Italien, Weltrechts, Unruhe in Europa. Meine Gäste sind Daniela Schwarzer, die EU-Expertin, die Sie gerade gehört haben. Andrea De Petris, Politologe in Rom, ist dabei. Und EU-Korrespondent Ulrich Ladurna von der Wochenzeitung Die Zeit. Ein anderes Thema neben Migration ist die Sanktionspolitik der EU gegenüber Russland. Und deshalb ist es an dieser Stelle vielleicht auch wichtig, dass wir mal darüber sprechen, wie das Rechtsmittellager in Italien überhaupt aufgestellt ist. Frau Meloni, geriert sie als Transatlantikerin, möchte einen starken Schulterschluss mit Washington. Auf der anderen Seite wird gesagt, Herr Berlusconi und Herr Salvini seien kremlnah. Herr De Petris, wie ordnen Sie das ein?
Das war zum Beispiel auch sehr klug von Meloni vom Anfang der Krise mit Russland. Sie hat sofort die Invasion verurteilt. Sie hat sofort gemeint, dass die Reaktion von NATO, von den besten Ländern korrekt war. Sie war für die Sanktionen, sie ist immer noch für die Sanktionen ganz deutlich. Und da ist es schon der Unterschied gegenüber Salvini und Berlusconi. Die anderen zwei haben sie inzwischen schon eher in die Richtung von den westlichen Ländern irgendwie gestellt. Aber Salvini hat zum Beispiel in den letzten Tagen vor der Wahl schon wieder gemeint, dass doch die Sanktionen eventuell nicht so nützlich sind, dass man Alternativen suchen sollte. Man sollte Frieden suchen, was immer das bedeuten sollte. Also, Meloni hat genau diese Parole die ganze Zeit wirklich sehr aufmerksam vermieden.
Würden Sie sagen, es handelt sich hierbei schon um klare Trennlinien in dem Lager?
Genau. Ich glaube, sie wollte damit versichern, dass was die atlantische Richtung, proatlantische Richtung Italiens nicht in Frage stellt, wenn sie das Land regiert.
Herr Ladurna, wie beobachten Sie die Lage?
Ja, ich denke, das ist eine der spannenden Fragen, wie es Meloni gelingen wird, ihre Regierung mit diesen beiden Koalitionspartnern auf dieser Linie zu halten, weil, wie Herr De Petris richtig sagt, sei es Berlusconi wie Salvini, haben mehr als Sympathien gegenüber dem Kreml. Also ich glaube, das wird nicht so ganz einfach werden, für Frau Meloni diese Linie zu halten, auch weil in allen europäischen Staaten natürlich mit dem kommenden Winter die Frage drängender wird. Bei vielen Europäern wollen wir den Ukrainer weiter unterstützen, wenn wir das Gefühl haben, dass das dann unsere Industrie ruiniert oder wir in kalten Wohnungen sitzen müssen. Und dieser Frage wird sich auch Meloni stellen müssen. Also insofern denke ich, diese Russlandpolitik, da hat sie klar, eine klare Haltung, das ist auch gut und wichtig, aber es wird sehr schwer sein, die durchzuhalten. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein Element ist, das diese Koalition stark destabilisieren wird.
Mhm. Frau Schwarzer, wie sehen Sie das denn? Sie hatten vorhin schon gesagt, in Richtung Osteuropa mit Blick zum Beispiel auf Ungarn, könnte da auch Rom ein weiterer Unterstützer sein, dieser Warschau-Budapest-Achse. Könnte sich das gerade zwischen Rom und Budapest mit Blick auf Sanktionspolitik verdeutlichen in der nächsten Zeit? Was denken Sie darüber?
Die Warschau-Budapest-Achse ist ja genau durch dieses Thema auch eigentlich fast schon zerbrochen, weil Polen natürlich ganz klar im transatlantischen Bündnis und bei den Russland-Sanktionen steht und Ungarn eben bei den Sanktionspaketen und ihren Verhandlungen Ausnahmen bekommen hat, beziehungsweise auch verzögert hat und so weiter. Und es ist interessant, dieser Riss zieht sich genau auch so durch die Koalition, die wahrscheinlich die Regierung in Italien übernimmt. Und ich denke, das kann eines der großen Reizthemen werden in der inneritalienischen Debatte, ebenso wie zwischen den EU-Staaten. Denn in diesem Herbst wird der Preis der Sanktionen beziehungsweise der russischen Energiepolitik gegenüber der EU, nämlich das Zurückhalten von Lieferungen auch, wird sich so richtig durchschlagen in dem hohen Gaspreis, in dem Erwachen sozusagen der Bevölkerung, was es alles kostet. Und da ist natürlich eine sehr starke politische Kommunikation und Führung von allen Regierungen, in Italien ebenso wie in Deutschland, gefordert, um immer wieder zu erklären, warum die Lage so ist, wie sie ist und dass es richtig ist, an den Sanktionen gegenüber Russland festzuhalten und dass die Sanktionen für den hohen Gaspreis gar nicht ursächlich voll verantwortlich sind. Und das ist für sie dann eine große Aufgabe, das in einer Koalition so wahrzunehmen, die in sich in der Sache Russland-Strategie nicht einig ist.
Wenn wir uns in Europa umschauen, mal von der EU-Politik rein weggehen, sondern uns auf die Parteien konzentrieren, dann fällt auf, dass die Parteien aus der europäischen, ja, bürgerlichen, christdemokratischen Familie kaum noch mobilisieren können. Stattdessen sind es EU-skeptische Kräfte, wie jetzt in Italien die Fratelli d'Italia, das auch zum Beispiel in Polen sehen können wir beobachten, in der Regierung, in Ungarn, in Frankreich zuletzt bei den Wahlen und auch in Schweden mit den Schwedendemokraten, die auch zweitstärkste Kraft geworden sind vor einer bürgerlich-konservativen Partei. Frau Schwarzer, sind denn konservative Parteien zu wenig konservativ heutzutage, um nach rechts außen eine Mauer herzustellen?
Ich glaube, das kann man so pauschal nicht beantworten. Man muss da in jedes Land und jeweils in das Spektrum gucken. Aber was wir sehen, ist, dass die konservativen Parteien in vielen Ländern im Moment sehr stark auf der Suche sind, wie sie sich gegenüber rechts positionieren. Und was sich gezeigt hat in der Vergangenheit ist beispielsweise auch in Frankreich die Strategie, sich stark nach rechts zu bewegen und die Positionen von rechts außen irgendwie mit zu übernehmen, das hat sich nicht als Gewinnerstrategie erwiesen. Es gibt einige konservative Parteien in verschiedenen EU-Ländern, die sehr stark mit rechts außen Positionen geflirtet haben, in der Hoffnung, rechts außen klein zu halten bei der nächsten Wahl. Aber das funktioniert erfahrungsgemäß nicht, sondern man macht die Position dadurch eher salonfähig.
Mhm. Dazu haben wir auch noch einen passenden O-Ton von EVP-Chef Manfred Weber, der CSU-Politiker, der europäischen bürgerlichen Parteienfamilie vorsteht. Er hat in den ARD-Tagesthemen sich verteidigt bzw. erläutert, warum er im italienischen Wahlkampf der Forza Italia von Berlusconi beisteht und für sie geworben hat im Wahlkampf, obwohl sie ja im Lager jetzt nun paktiert mit Meloni und Salvini. Hören wir mal rein, was er gesagt hat.
Ich will, dass wir Italien an Bord halten, dass wir Italien auf proeuropäischen Kurs halten und deswegen auch die Unterstützung für die Forza.
Frau Schwarzer, Sie haben eben schon gesagt, gemeinsame Sache machen als bürgerliche Partei mit Rechtsaußenparteien funktioniert so mäßig. Herr De Petris, wie beobachten Sie das als europapolitischer Forscher?
Ja, also ich finde zum Beispiel, was Herr Weber jetzt gemeint hat in diesem Zusammenhang, eigentlich sehr kurzsichtig ist. Also er spricht nur von konservativer Lage, aber er weiß ganz genau, dass weder Meloni noch Salvini in der konservativen, in der Europäischen Volkspartei zum Beispiel sind. Also wir sprechen von anderen Kräften. In diesem Zusammenhang würde ich sagen, ich würde mir eher von der Europäischen Union große Konsequenzen wünschen. Also ich hoffe, dass die europäischen Institutionen eher ganz genau beachten, was Italien macht, was die italienische Regierung demnächst macht. Und wenn die Regierung in eine antieuropäische Kurs weitergeht, dann sollen eben Konsequenzen kommen. Das hoffe ich ja sehr als Italiener.
Also sehen Sie weniger die, ich sag mal, bürgerlich-konservativen Parteien in der Pflicht?
Ich sehe weniger in dem Zusammenhang weniger Konservatorismus und eher Radikalismus, auch bei Meloni. Welche Kurs die neue Regierung Meloni nehmen werde, das müssen wir eben abwarten, das wissen wir noch nicht. Aber wenn die Regierung Meloni in Richtung Ungarn oder Polen gehen sollte, also eher Konfrontation mit Brüssel suchen, dann würde ich sagen, ich hoffe, dass europäische Institutionen nicht so, wie Herr Weber meinte, irgendwie Zusammenarbeit suchen, sondern konsequent, wenn es um Grundwerte der Europäischen Union geht, wenn es um Prozeduren geht. Ich hoffe, dass sie eben so konsequent reagieren.
Das heißt aber auch, Sie sprechen sozusagen der Forza Italia als, ich sag mal, Anker für Brüssel sozusagen die Fähigkeit ab?
Das ist, was Berlusconi die ganze Zeit gemeint hatte. Wir sind die Garanten für die europäische Beziehungen zwischen Italien und Brüssel. Das kann wohl sein, aber Forza Italia ist ad hoc Prozent bekommen. Also die Vertretung von Forza Italia in der neuen Koalition ist relativ gering. Die Einflussmöglichkeit ist dementsprechend nicht so stark. Wir müssen abwarten, aber es hängt vielmehr von Meloni ab, wie anti- oder pro-europäisch die neue Regierung sein wird.
Herr Ladurna, ich möchte Sie an diesem Punkt wieder reinholen. Würden Sie sagen, Frau Schwarzer meinte eher, es ist eine singuläre, so habe ich Sie verstanden, Frau Schwarzer, eine singuläre Entwicklung in Italien als wirklich ein europäischer Trend. Wie stehen Sie dazu, wenn Sie auf die letzten Wahlergebnisse in Europa schauen?
Also ich glaube, Frau Schwarzer hat recht, man muss natürlich jedes Land im Einzelnen betrachten, da gibt es eigene Dynamiken, die man berücksichtigen muss. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass wenn es ein bürgerliches Lager gibt in Europa, dann hat es sich in den letzten Jahren radikalisiert in allen Ländern, ob das jetzt Schweden ist, Italien ist, Österreich ist, in Deutschland vielleicht noch nicht, da hat es ja eine Rechtsaußenpartei, aber auch in Frankreich, also das bürgerliche Lager ist insgesamt natürlich radikalisiert. Und da muss man sich die Frage stellen, an welchen Punkten es sich radikalisiert hat. Und da gibt es ein paar Themen, die eine große Rolle spielen, zum Beispiel in Migration, darüber haben wir gesprochen, auch das Verhältnis zu Europa. Also ich stelle schon eine Radikalisierung fest, wenn ich noch einen Satz sagen darf, zu den Möglichkeiten Brüssels und der europäischen Institutionen, in Italien, sage ich mal, unter Anführungsstrichen durchzugreifen, falls es da schwierig würde. Diese Möglichkeiten sind sehr beschränkt. Ich habe es schon erwähnt, also man hat auch in Ungarn und in Polen sehr beschränkte Durchgriffsmöglichkeiten. Dazu ist die Europäische Union nicht gebaut. Sie muss halt sozusagen einen Konsens herstellen zwischen den 27 Mitgliedstaaten. Und das wird sehr schwer werden, wenn ein großer Teil oder ein Teil der Mitgliedstaaten sagen der Frau Meloni ihre Regierung ähneln. Das wird nicht so einfach werden. Also die Hoffnung, dass dann praktisch Brüssel so etwas wie eine Brandmauer richten könnte und das Schlimmste verhindern könnte, diese Hoffnung habe ich nicht.
Sie haben eben erwähnt, radikalisiert hätten sich die bürgerlichen Parteien in Europa. Allerdings muss man jedes Land auch einzeln betrachten. Würden Sie daraus auch den Schluss ziehen, dass, ich sag mal, die bürgerlichen Parteien sich mit dieser Radikalisierung gleichzeitig auch schwächen in ihrer Wählerbindung mit Blick auch auf Rechtsaußenparteien?
Ja, das würde ich schon sagen. Ich meine, die bürgerlichen Parteien haben einfach, es liegt einfach ein Identitäts- und ein Programmproblem. Sie wissen nicht mehr so recht, wofür sie stehen. Ich erinnere noch kurz an den gewesenen österreichischen Kanzler Sebastian Kurz. Sebastian Kurz war ja sozusagen ein Beispiel, sozusagen hat sich bürgerlich gegeben, hat aber sehr radikale Positionen vertreten. Nur eine Erinnerung daran, mit Blick auf die Migration hat er, ich zitiere, gesagt, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass wir verängstete Kinderaugen an den europäischen Grenzen sehen lernte, wir abweisen müssen. Das heißt, er hat das bürgerliche Lager emotionalisiert und radikalisiert mit der Migrationsfrage. Und das ist in Schweden der Fall, das ist in Frankreich der Fall und das ist auch in Italien der Fall.
Mhm. Europäische bürgerliche Parteien wüssten nicht, wofür sie stehen, sagen Sie. Wofür sollten sie denn stehen, Frau Schwarzer?
Ich denke, dass bürgerliche Parteien in Europa in ihrer Tradition bleiben sollten, nämlich sich als Träger der europäischen Integration zu verstehen. Im Moment erleben wir gerade in der Debatte über die Zukunft Europas eine sehr immer wieder auch polarisierte Diskussion über Nationalstaat versus Europäische Union. Und da können bürgerliche Parteien, die es ernst meinen mit der Einsicht, dass wir Europa immer noch brauchen, glaube ich, einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie sagen, Europa ist wichtig und das heißt eben nicht, Souveränität nach Brüssel abzugeben, sondern Souveränität in einigen Fragen zu behalten und in anderen in Europa gemeinsam zusammenzuarbeiten, um sie wieder zu gewinnen. Gerade im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik könnte ich mir vorstellen, dass bürgerliche Parteien in verschiedensten EU-Ländern gut an der Diskussion mitwirken können, wie wir denn in diesem Bereich stärker werden in der jetzt sehr veränderten Sicherheitslage und mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen in den USA, wo wir vielleicht in 2 Jahren wieder sehen, dass ein Präsident an die Macht kommt, der es nicht so ernst meint mit der NATO und den transatlantischen Sicherheitsgarantien. Das sind traditionelle bürgerliche Themen, die man produktiv in die europäische Diskussion einbringen kann. Und das brauchen wir in der jetzigen Weltlage auch.
Die auch die Parteimitglieder der EVP sozusagen vertreten sollen.
Das tun sie teilweise auch laut, andere vielleicht weniger explizit, aber das ist wichtig, diese Stimme in der Diskussion zu haben. Mhm. Und um vielleicht auch wirklich die Anknüpfungspunkte mit Italien zu suchen, wir haben es vorher schon kurz angesprochen, Meloni hat sich als Transatlantikerin positioniert, daran kann man aufbauen und ich denke, politisch ist es jetzt sehr geboten, mit dieser demokratisch gewählten Regierung sofort in einen sehr nüchternen Dialog zu treten, mhm, was die gemeinsame Agenda für Europa ist. Und da lassen sich einige Punkte finden. Und bei den anderen, wo man eben sieht, dass vielleicht radikalere Positionen aus Italien kommen, die vielleicht Brüssel-Bashing betreiben, vielleicht im Bereich der Migrationspolitik, der Innenpolitik, nach dem Geschmack etwa der Bundesregierung zu radikal sind, da muss man in den politischen Austausch gehen und wirklich, wirklich auch in die Konfrontation. Und das wurde beispielsweise mit Viktor Orban über lange Zeit im Rahmen der Europäischen Volkspartei, im Rahmen der EVP nicht ausreichend gemacht. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass das auf politischer Ebene sofort gemacht wird. Ernst nehmen, aber auch wirklich die Auseinandersetzung suchen.
Schlagen wir an diesem Punkt nochmal die Brücke nach Rom zu Ihnen, Herr De Petris. Frau Schwarzer hat viele Punkte aufgegriffen, für die europäische, bürgerliche, konservative Parteien stehen können. Damit käme der Forza Italia, die ja zur EVP gehört, eine enorme Aufgabe zu in der kommenden Regierung unter Giorgia Meloni.
Ja, gut, da würde ich mir nicht unbedingt so große Hoffnungen machen. Die Forza Italia ist eben schon konservativ, habe auch in der Vergangenheit, hat damals Berlusconi schon ein bisschen mit diesem Milieu immer wieder gespielt. Damals hat vor 20 Jahren der Vertreter von der damaligen postfaschistischen Partei Gianfranco Fini als Bürgermeister für Rom unterstützt. Also das sind schon wieder, also nicht jede bürgerliche Partei ist gleich, das muss man auch sagen. Ja, also auch die politische und sozusagen auch die Werte der unterschiedlichen Parteien sind nicht unbedingt gleich in der konservativen Konstellation. Ich würde sagen, da hat die Europäische Union eine große Aufgabe für mich. Und zwar diesmal richtig zu betonen, dass die europäische Integration auf gemeinsame Werte gebaut ist. Und diese Werte müssen doch richtig gültig gemacht werden.
Das ist ein sehr guter Schlusspunkt, Herr De Petris. Wir sind leider nämlich am Ende unserer Zeit. Ja. Da müssen wir einen Schlusspunkt setzen. Italien, Welt rechts, Unruhe in Europa. Mit dabei waren Daniela Schwarzer von der Open Society Foundation. Sie haben gerade gehört, Andrea De Petris vom Think Tank Zentrum für Europäische Politik in Rom und Ulrich Ladurna, EU-Korrespondent für die Wochenzeitung Die Zeit, war dabei. Vielen Dank für Ihre Gedanken hier in dieser Runde und auch vielen Dank an Sie für Ihr Interesse. Mein Name ist Christoph Schäfer. Bis bald und tschüss.